Frohsinn.
Das werktägliche Infomagazin von Radio Froh
auf 105,0.
Guten Abend und herzlich willkommen zum Infomagazin Frohsinn auf Radio Froh 105,0 mit einer neuen Ausgabe des Weltempfängers und dieses Mal mit zwei Themen. Der Kohleausstieg in Deutschland wird kommen. Spätestens im Jahr 2038 soll kein Kohlekraftwerk mehr in Betrieb sein. Doch was kommt danach? Dieser Frage geht Radio Korax im Gespräch mit Mareike Pampus von der Universität Halle nach. Kohleausstieg bedeutet Transformation. Ein Wort, das auch gut zum zweiten Beitrag der heutigen Sendung passt. Vor 50 Jahren wurde die New International Economic Order, übersetzt die neue Weltwirtschaftsordnung, verabschiedet. Anlässlich des Jubiläums erschien ein Sammelband. Dieser Sammelband wurde im April im C3 in Wien im Rahmen einer Veranstaltung präsentiert. Im Beitrag vom C3-Radio sprechen der Handelsexperte Werner Raser und die China-Expertin Jenny Simon. Am Mikrofon begrüßt Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Nora Niemetz. Vor gut 4 Jahren wurde der Ausstieg aus der Kohleverstromung bis zum Jahr 2038 im Deutschen Bundestag beschlossen. Parallel zum stufenweisen Ausstieg soll die Wirtschaftsstruktur in den betroffenen Regionen gestärkt werden. Denn ein Kohleausstieg bedeutet auch für viele Menschen den Verlust ihres Arbeitsplatzes und auch ein möglicher Wirtschaftseinbruch der Regionen soll abgefedert werden. Daher sollen neue, hochwertige Arbeitsplätze entstehen und die Infrastruktur so gestaltet werden, dass sich neue Unternehmen ansiedeln können und junge Menschen eine Zukunftsperspektive haben. Für die Braunkohleregionen und die Standorte von Steinkohlekraftwerken stehen bis 2038 insgesamt bis zu 40 Milliarden Euro zur Verfügung. Zu dieser Transformation forscht das Institut für Strukturwandel und Nachhaltigkeit, ein Institut, das vor 3 Jahren an der Universität Halle gegründet wurde. Über die Arbeit des Instituts und die Komplexität des Strukturwandels sprach Radio Korax mit der Humangeografin Mareike Pampus.
Besonders betroffen von dem Strukturwandel sind die Braunkohleregionen des Rheinischen Reviers, der Lausitz und des Mitteldeutschen Reviers. Und während der Kohleausstieg vorbereitet wird, wird parallel da auch an einer neuen Wirtschaftsstruktur in den betroffenen Regionen gearbeitet. Und dafür stellt auch der Bund Strukturwandelgelder bereit in einer Höhe von bis zu 40 Milliarden Euro. Strukturhilfen, die da auch hier in der Region des Mitteldeutschen Reviers ankommen und die Transformation ermöglichen sollen. Aber was ist das eigentlich für eine Transformation, die hier ansteht, die auch schon so in die Wege geleitet wird? Was versteht man unter Strukturwandel und was hat es mit den Menschen zu tun, die hier in den Revieren leben und arbeiten? An der Uni Halle wird sich auch sehr viel damit beschäftigt, wissenschaftlich, aber auch sehr praktisch. Und zwar hat sich dort vor 3 Jahren ein Institut gegründet, das den Strukturwandel untersucht und dabei einen Blick auf eine nachhaltige Transformation wirft. Das Institut trägt den Titel Institut für Strukturwandel und Nachhaltigkeit. Und von diesem Institut haben wir uns hier eingeladen, die Humangeografin Mareike Pampus, die jetzt hier bei uns ist, um mit uns über den Strukturwandel und wie man diesen wissenschaftlich in Halle untersucht, zu sprechen. Was ist denn so das Ziel eurer wissenschaftlichen Untersuchungen am Institut von diesem Strukturwandelprozess?
Ja, du hast ja gerade schon erzählt, dass es eigentlich ganz viel um so eine wirtschaftliche Transformation geht und es ist aber viel mehr als das, ne? Das geht auch einher mit einer sozialen, gesellschaftlichen Transformation. Und unser Forschungsinstitut ist sehr sozialwissenschaftlich ausgerichtet. Das Direktorium besteht aus Ethnologie, Rechtswissenschaften und der Humangeografie. Und wir wollen uns halt damit auseinandersetzen, was bedeutet das eigentlich für gesellschaftliche Prozesse? Was verändert sich da? Das ist auch mit einer Werteverschiebung zum Beispiel verbunden. Wir müssen uns die Frage stellen, wie wir eigentlich in Zukunft leben wollen. Und all diesen Fragen wollen wir mit qualitativer Sozialforschung nachgehen.
Mhm. Der Begriff Strukturwandel, der wird ja vornehmlich so in der Wirtschaft verwendet. Also wenn man ja Wirtschaftsstrukturen ändert oder die sich einfach entscheidend ändern. Und in Bezug auf den Kohleausstieg und die anstehende Transformation habe ich aber auch mal gehört, dass der Begriff auch schon noch bewusst genutzt wird, da dieser nicht so politisch belegt ist, etwa durch irgendwie Parteipolitik, sondern eher als etwas angesehen wird, das halt einfach ansteht und irgendwie passiert. Bei anderen wiederum löst der Begriff, das haben wir in Gesprächen festgestellt, auch eher so Assoziationen und Erinnerungen an Deindustrialisierung und Brüche, etwa in den 90er Jahren aus. Wie benutzt ihr denn diesen Begriff Strukturwandel oder was fasst ihr so darunter?
Also der Begriff ist schon so gewählt, dass Wandel klingt irgendwie sanfter als Bruch, ne? Und wir haben viele Strukturbrüche erlebt in Deutschland, also der größte und letzte halt wirklich in den 90er Jahren mit der Wiedervereinigung, die ja hier auch gerade in Ostdeutschland zu großen Veränderungen geführt hat. Und da ist eigentlich das Größte so passiert, was jetzt irgendwie im Strukturwandel auch immer wieder erwähnt wird, also der Verlust von Arbeitsplätzen, der Wegzug von Menschen, das war eigentlich ein wahnsinnig starker Umbruch. Und das ist jetzt so das Ziel, das so zu vermeiden und quasi die Idee des Wandels, das sanfter zu gestalten und mehr mitzunehmen sozusagen. Aber klar auch die Intention, das irgendwie unpolitischer zu gestalten. Mit der Zeit wird der Begriff auch angenommen von Leuten und anders verwendet und wird natürlich auch zu so einem Schlagwort. Und teilweise, also das hört man auch von Menschen aus der Region, fast wie zu so einer leeren Phrase oder so. Also es ist immer die Frage, wie man das benutzt. Ich bin damit selber relativ vorsichtig, wenn ich ins Feld gehe sozusagen, also dass ich damit nicht um mich werfe, sondern mir wirklich eher, also wir wirklich eher wie Fragen stellen. Also wie hat es sich hier verändert? Wie lebt es sich hier? Wie sind die Bedingungen? Also gar nicht erst von so einem Begriff auszugehen, der vielleicht am Ende gar nicht wirklich was erklärt oder beschreibt, sondern eigentlich zu gucken, wie ist es denn hier eigentlich und wie wird es wahrgenommen? Und da ist halt oft dann der Begriff eher der Transformation irgendwie, den wir in der Wissenschaft benutzen, aber auch der ist unterschiedlich besetzt, je nachdem, mit wem man spricht.
Mhm. Bleiben wir mal vielleicht der Einfachheit halber bei dem Begriff Strukturwandel, weil es das ist, wo man vielleicht sofort eine Vorstellung hat, aber gleichzeitig haben wir auch so ja, in Gesprächen miteinander gemerkt, haben wir vielleicht auch keine konkrete Vorstellung, weil der Strukturwandel ist sehr komplex und findet auf so vielen Ebenen statt und vereint mehrere Themen, ob jetzt Energie, Klima, Umwelt, Natur, Digitalisierung, aber auch Beteiligung, Demokratie auch. Wie ist es möglich, so einen Prozess da irgendwie zu moderieren und alle mit einzubeziehen? Also wie kann man sich das vorstellen, wie das gerade eigentlich organisiert wird, dieser Strukturwandel?
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen, dass Strukturwandel jetzt weniger irgendwie ein analytisches Konzept ist, als vielmehr so eine Problemstellung, der man sich jetzt widmet. Also, dass man sagt, es gibt Regionen, die sind besonders stark betroffen von vielen Veränderungen. Das ist im Prinzip das, was das beschreibt. Und was wir halt versuchen, ist wirklich vor Ort zu gucken, wie Menschen damit umgehen, wie die selber das leben. Weil das wird tatsächlich ja von bestimmten Leuten gemacht. Das ist nicht einfach was passiert, sondern es gibt Menschen, die aktiv daran beteiligt sind. Und politisch wird oft davon gesprochen, dass man Menschen irgendwie mitnehmen muss. Ich Ich glaube, und auch wir am Institut haben ein bisschen anderen Ansatz, da ist weniger die Idee der Mitnahme, sondern eher die Idee, wir gehen vor Ort hin und gucken, was passiert denn da schon? Weil es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie, also es sollte eigentlich kein Prozess sein, der von oben herab bestimmt wird und dann eben so viel da sich verändert, sondern wirklich auch Leute selber wirkmächtig werden können in ihrem eigenen Raum und in der eigenen Welt, in der sie leben. Und da gibt es auch ganz bestimmte Vorstellungen davon, wie sie das machen möchten und wie das aussehen soll. Und das ist eigentlich vielmehr das, woran wir interessiert sind, halt wirklich das mit qualitativer Sozialforschung dem so nachzuspüren.
Was ist denn das, wie an einem Beispiel beschrieben, wie der Wandel sich da gerade im Revier zeigt und wie der schon begangen wird? Also das heißt, was ist das Strukturwandel? Also okay, es gibt die Kohlereviere und da gucken wir dann nach Zeitz oder in südliche Leipzig und da ist der Braunkohletagebau und da wird dann stillgelegt und die erste Assoziation ist, da entstehen erstmal landschaftlich große Löcher, Menschen haben den Job nicht mehr und den Beruf, den sie seit Jahrzehnten gemacht haben und ja, was dann?
Also wirtschaftlich ist die Auswirkung da nochmal eine andere als wirklich diese Landschaftsgestaltung, worauf du jetzt ansprichst. Also die ist da, glaube ich, viel prägnanter. Und das sieht man jetzt auch in der, also auch mit dieser Welle von erneuerbaren Energien, ne? Dass irgendwie gerade in den Städten der Diskurs immer lauter wird nach grüner Energie. Wir brauchen Solarenergie, wir brauchen Windenergie. Und das braucht aber alles Fläche. Und diese Fläche ist eigentlich in der Regel in den ländlichen Räumen. Da verändert sich die Landschaft über die letzten Jahre in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Da stehen jetzt plötzlich überall Windräder, da stehen große PV, also Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Gerade in unseren Flächenländern Sachsen-Anhalt und Brandenburg passiert ganz viel von dieser Umgestaltung. Und das merken wir jetzt immer mehr, wenn wir mit Menschen wirklich in diesen ländlichen Regionen auch sprechen, dass die auch, O-Ton sozusagen keinen Bock mehr haben, das Energiehinterland zu sein von irgendwelchen, Zitat, Großstadt-Hipstern, die von grüner Energie träumen. Also da ist auch schon die Idee von so einer Autarkie, also sowas wie kommunale Wärmewende. Wir wollen unsere eigene Stromversorgung ermöglichen. Wir wollen davon profitieren können, dass das alles direkt vor unserer Haustür passiert und dafür halt auch Vorteile haben davon und nicht einfach nur als Flächenland benutzt werden sozusagen.
Ja, ein Beispiel ist da vielleicht auch, wo so diese Ablehnung deutlich wird im Landkreis Leipzig vor ein paar Monaten, ein Bürgerentscheid in Niederkieritzsch, wo die BürgerInnen dort sich auch gegen zum Beispiel einen Energiepark ausgesprochen haben und gemeint haben, so, wir wollen aus Umwelt- und Naturschutzgründen nicht irgendwie diese Fläche überdacht haben von PV-Anlagen und so weiter. Und genau, dass da jetzt auch eigentlich ein Konflikt ist zwischen dem, was da politisch, wirtschaftlich für die Region gewollt wird und aber was die Menschen dort vor Ort wollen. Du nickst so.
Ja, das ist auch ein ganz spannender Konflikt, weil das ist wirklich so grün gegen grün. Ne? Also wir wollen Natur schützen, aber wir wollen auch erneuerbare Energien haben. Also das ist auch so der Unterschied zwischen Naturschutz und Umweltschutz. Das ist nicht dasselbe. Und man muss, je nachdem, wo man ist, priorisieren, was man jetzt eigentlich haben will. Artenschutz wäre nochmal was anderes. Also wir haben quasi diese ganzen unterschiedlichen Schutzvorstellungen auch davon, selbst wenn wir sagen, wir bleiben in so einem grünen Bereich, wir wollen nachhaltiger werden, da herrscht auch keine Einigkeit. Ne? Und man muss eigentlich jedes Mal, weil all dieses halt Fläche braucht, wir nennen das auch wirklich Flächennutzungskonflikte, ne? Auch die Landwirtschaft braucht Fläche. Und gerade PV-Anlagen, Windanlagen, die entstehen auch teilweise auf Agrarflächen. Und auch wenn wir sagen, wir wollen in der Landwirtschaft nachhaltiger werden, auch das braucht eher mehr Fläche als weniger. Mhm. Und das heißt, wir müssen halt wirklich schauen, was machen wir eigentlich wo und irgendwie auch versuchen, so ein ganzheitlicheres Konzept vielleicht zu entwickeln, dass unterschiedliche Flächen unterschiedliche Schwerpunkte haben. Aber das ist ein schwieriger Prozess. Aber so funktioniert Demokratie bei uns. Ne? Das ist irgendwie Transformation passiert da, wo es unbequem wird. Und das ist auch genau das, was da jetzt irgendwie sichtbar wird.
Und das Institut, das für Strukturwandel und Nachhaltigkeit, von dem du hier eingeladen bist, beschäftigt sich ja so mit drei großen Themen, die ihr ausgemacht habt: postfossile Demokratien, Energie- und Ressourcenkulturen und Naturgesellschaften. Ich glaube, wir haben hier gerade alles schon mal so ein bisschen angefasst. Aber was steckt denn so hinter diesem Begriff postfossile Demokratien? Was für Erfahrungswerte gibt es da auch schon? Weil in das postfossile Zeitalter, da treten wir ja jetzt erst so langsam hier ein.
Ja, auch das soll eben anspielen auf diesen demokratischen Prozess, den ich ja gerade schon auch so ein bisschen mitbeschrieben habe und eben auch ganz viel mit dieser Werteverschiebung einhergeht. Ne? Wenn ich plötzlich eine Ressource deressourcifiziere, also wenn ich sage, Braunkohle darf ich nicht mehr verbrennen, um Strom herzustellen, dann verschiebe ich damit eine Idee davon, was eigentlich als Ressource gilt und was nicht. Und ich habe Menschen in der Region auch schon gesprochen, die halt auch seit Generationen teilweise in der Braunkohle arbeiten, die halt sagen, was ist denn das Problem daran? Das ist doch eine natürliche Ressource. Im Prinzip ist es Holz, nur sehr, sehr altes Holz. Ne? Aber so die Idee davon, warum darf ich das jetzt plötzlich nicht mehr verbrennen und ich soll jetzt unbedingt was anderes machen, das ist viel mehr, weil dadurch auch da hängen auch Identitäten teilweise dran von Regionen und von Menschen. Ne? Und das ist quasi, das muss mitgedacht werden, dass es mehr ist, das wegzunehmen, als nur zu sagen, wir machen jetzt grüne Energie. Es greift viel mehr an, was teilweise auch wirklich tiefe Werte sind und ein Kulturerbe teilweise auch ist. Und das muss halt ernst genommen werden und das soll postfossile Demokratien eben auch mit beschreiben, ne? Dass wir da wirklich auch demokratisch versuchen, uns zu überlegen, wie wollen wir denn in Zukunft leben und was ist uns wirklich wichtig.
Und was ist so dein Eindruck, wie ernst das bislang genommen wird, dass es da auch um Identitäten ganzer Regionen und ganzer Familienbiografien auch geht, die sich da verändern und die dann vielleicht ja unsichtbar werden?
Also ich habe das Gefühl, dass das immer mehr Beachtung gewinnt im Moment. Also es war am Anfang der Diskurs wirklich ganz stark wirtschaftlich ausgerichtet auf die Idee von, wir brauchen technische Innovationen, Kreislaufwirtschaft, neue Chemie. Das ist auch alles sinnvoll und das brauchen wir auch alles. Und das waren aber auch so die Projekte, die zuerst irgendwie große Aufmerksamkeit und Förderungen gewonnen haben. Und jetzt wird immer klarer, wir brauchen aber auch einen Prozess, der das sozialwissenschaftlich begleitet, um das halt mehr zu verstehen, um das auch zu dokumentieren für zukünftige Generationen. Und das ist jetzt auch das, was ich sehe, dass es auch politisch immer mehr an Relevanz gewinnt. Also, dass wir auch eingeladen werden, aus der Politik auf Podien zu sprechen oder ins Ministerium eingeladen werden, um von unserer Feldforschung tatsächlich zu berichten und von den Ergebnissen, was wir quasi so erfahren und was uns entgegenkommt. Weil es schon mittlerweile ein Interesse daran gibt, wirklich zu verstehen, was die Leute bewegt.
Und das andere ist vielleicht auch die direkte Bürgerbeteiligung, die so vielleicht auch unser Eindruck in der Recherche schon auch sehr zugenommen hat und es da auch immer mehr Projektausschreibungen und auch Gelder gibt, um das eben zu ermöglichen. Ihr kooperiert auch und zwar mit der Medienkunstgesellschaft Werkleitz und habt da ein eigenes Projekt gegründet unter dem Titel Agentur für Aufbruch. Was ist denn das Ziel dieser Agentur in Bezug auf Aufbrüche und Strukturwandel oder Aufbrüche im Strukturwandel?
Ja, wir kooperieren mit Werkleitz schon über 3 Jahre, aber jetzt haben wir das quasi so formalisiert. Mhm. Also wir haben jetzt den ersten erfolgreichen Förderantrag gemeinsam gestellt und sind seit März offiziell die Agentur für Aufbruch in Kooperation. Und das ist eine wissenschaftliche und künstlerische Forschung sozusagen, wo wir mit verschiedenen Formaten auch wirklich in die Region gehen und versuchen auch diesen diese Stadt-Land-Dichotomie so aufzubrechen und wirklich die Stadt ins Land zu bringen und umgekehrt mit, ja, wie gesagt, verschiedenen Formaten. Eins der Formate ist die Spring School, die wir immer in Hettstedt machen, im Mansfelder Land. Das ist eine alte Kupferschieferbergbauregion, die jetzt auch wahnsinnig wichtig ist für erneuerbare Energien zum Beispiel. Und da gehen wir immer mit Studierenden hin und leben eine Woche vor Ort da und machen qualitative Interviews zu einem Themenschwerpunkt, woraus dann immer ein Magazin entsteht und auch eine Pop-up-Ausstellung. Und dieses Jahr ist diese Ausstellung dann auch nach Halle gekommen zum Beispiel und war hier Teil des Festivals Tank oder Teller in der großen Ulrichstraße. Und das ist nur eins von mehreren Formaten, wo wir halt wirklich versuchen, qualitativ zu forschen mit verschiedenen Altersgruppen und auch viel mehr junge Menschen mit integrieren. Also da zum Beispiel die Studierenden, die vor Ort halt wirklich einen Eindruck bekommen sollen von dem Bundesland, in dem sie leben, sozusagen mal mehr sehen als nur die Stadt. Oder wir haben auch verschiedene Formate, wo wir mit Schülerinnen und Schülern arbeiten, um herauszufinden, was sind eigentlich die Vorstellungen, die von Zukunft haben. Weil auch oft in der Politik oder Wirtschaft es Diskussionen gibt über Industriearbeitsplätze. Aber wenn man mit jungen Generationen spricht, eigentlich möchte keiner mehr einen Industriearbeitsplatz haben, sondern die haben andere Vorstellungen davon, wie sie Arbeit und Leben gestalten wollen. Und das dem auch irgendwie schon nachzugehen und zu gucken, wie nehmen die das eigentlich wahr und was ist eigentlich deren Verhältnis zum Beispiel zu Windrädern, die als viel natürlicher wahrgenommen werden, weil sie damit aufgewachsen sind. Und auch solche Verschiebungen irgendwie festzustellen, was bedeutet das eigentlich gesellschaftlich auch für Wahrnehmung von Landschaften, das ist auch total spannend, da eben mit Schülerinnen und Schülern zu kooperieren.
Du hast auch gerade, und das vielleicht noch so zuletzt gefragt, Hettstedt erwähnt im Mansfelder Land. Eine Region, die auch statt dem Strukturwandel den Strukturbruch erfahren hat. Dieses mitteldeutsche Revier irgendwie zählt Halle und ein ganzer Teil vom südlichen Sachsen-Anhalt auch so mit dazu. Aber dann sind das zum Teil ja auch Regionen, in denen aktuell es jetzt nicht irgendwie mehr Braunkohletagebau und Abbau gibt. Aber trotzdem zählen sie irgendwie dazu. Das heißt, das frage ich mich manchmal, wie wird denn die Region bestimmt, die jetzt als Strukturwandelregion ausgemacht wird, wo eben auch dann Förderung hingeht. Wird da auch geguckt, okay, wo müssen wir auch was nachholen, weil wir es da echt versäumt haben, das gut zu gestalten, siehe Mansfelder Land und ja, die Brüche, die es in den 90ern gab, die da auch am Ende die Menschen sehr allein und ohne Arbeit zurückgelassen haben.
Genau, also es geht nicht nur um Braunkohle dabei, ne? Also es geht nicht nur darum, dass wir aus der Braunkohleverstromung aussteigen, sondern es geht darum, strukturschwache Regionen zu stärken. Und wir haben hier auch in Sachsen-Anhalt gerade so was Besonderes, nämlich den Begriff der Reviergerechtigkeit. Das ist aus einem demokratischen Prozess entschieden, dass die Idee war, diese Gelder, die ja umverteilt werden, ne, die hast du ja ganz am Anfang erwähnt, diese 40 Milliarden, die werden auf die Regionen unterschiedlich verteilt. Und dann ist ja die Frage, wie werden die dann im Land verteilt? Und da hat man sich in vielen Stunden zusammengesetzt, um diese Reviergerechtigkeit zu diskutieren. Und da geht es eben genau darum, welche Region ist wie stark von welcher Form von Strukturänderung betroffen. Und da gehört das Mansfelder Land tatsächlich auch dazu. Das ist auch eine alte Bergbauregion, nicht Braunkohle, aber eben Kupferschieferbergbau. Und jetzt auch gerade, was jetzt passiert mit erneuerbaren Energien und so, ist es auch ein interessanter Standort. Und so wird das Geld quasi nach so einem, es gibt richtig einen Schlüssel, wer wie viel wie gefördert werden kann, wozu dann aber noch einzelne Anträge gestellt werden müssen. Aber es gibt eben diese Idee von Reviergerechtigkeit, dass es wirklich halt nicht in die großen Zentren geht, denen es eigentlich gut geht, weil die gibt es ja auch bei uns, sondern halt wirklich in die Regionen, die es auch brauchen.
Zu hören war ein Gespräch von Radio Korax mit der Humangeografin Mareike Pampus von der Universität Halle über den Strukturwandel in den Kohleregionen Deutschlands. 50 Jahre ist es her, als 1974 viele Staaten eine radikale Veränderung der Weltwirtschaft einforderten und daraus die New International Economic Order bzw. die neue Weltwirtschaftsordnung abgeleitet wurde. Die UN-Generalversammlung stimmte damals mehrheitlich für dieses neue Programm. Nach 5 Jahrzehnten stellt sich jedoch die Frage, was aus den damals ambitionierten Zielen geworden bzw. was davon geblieben ist. Anlässlich des Jubiläums ist der Sammelband »Eine gerechte Weltwirtschaftsordnung« erschienen, an dem der Politikwissenschaftler und Redakteur Alex Veit als Mitherausgeber und die Friedens- und Konfliktforscherin Mariam Salehi als Mitautorin dabei sind. Die Präsentation des Sammelbands fand im Rahmen einer Veranstaltung im C3, dem Zentrum für internationale Entwicklung, statt. Das C3 Radio berichtete von der Veranstaltung und sprach mit Handelsexperten und Leiter der österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung, kurz ÖFSE, Werner Raser, sowie der China-Expertin Jenny Simon, der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität Hamburg, über alternative Handlungsoptionen für eine gerechtere Weltwirtschaft.
Willkommen beim C3 Radio, dem entwicklungspolitischen Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung.
Aktuelle Themen und Entwicklungen präsentiert von Emma Sandner und Philipp Strobel.
50 Jahre New International Economic Order, kurz NAIO. Am 1. Mai 1974 haben die Vereinten Nationen diesen Beschluss gefasst. Die NAIO sollte postkoloniale Strukturen im Welthandel überwinden. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen verpflichteten sich in der Resolution der Generalversammlung, eine solche neue, gerechtere Weltwirtschaftsordnung auszuarbeiten. Die Umsetzung der NAIO hätte die Geschichte der Globalisierung entscheidend verändern können. Sie gilt zwar bis heute, trotzdem müssen wir im Konjunktiv sprechen, gilt sie doch als gescheitertes politisches Projekt. Aufbauend auf der Idee dieses gescheiterten Projekts haben Alex Veit und Daniel Fuchs das Buch mit dem Titel eine gerechte Weltwirtschaftsordnung, die New International Economic Order und die Zukunft der Süd-Nord-Beziehungen herausgegeben. Emma, du warst bei der Buchpräsentation mit anschließender Podiumsdiskussion dabei. Magst du mir und den ZuhörerInnen vielleicht kurz berichten, was du dort gehört hast?
Sicher, natürlich. Also ich war ja bei der Buchpräsentation und da wurde zuerst das Werk vorgestellt und auch die einzelnen Gliederungen, die Kapitel, dann auch noch die weiteren Leute vorgestellt, die daran teilgenommen haben an dem Werk. Und bei der Diskussion anschließend wurde dann auch diskutiert, was denn jetzt für Themen noch aktuell sind an der NAIO und welche man quasi updaten soll, sage ich jetzt mal. Also zwei große Themen waren vor 50 Jahren einfach noch nicht da, wie der Klimawandel, sage ich mal. Also der Klimawandel war schon da, so ist nicht, aber ein so zentral brisantes Thema wie heute. Und was auch ein großes Thema war, war das Land China. Das finde ich auch sehr interessant.
Also viele komplexe Themenfelder, die sich die beiden da angenommen haben, denen sich die beiden da angenommen haben. Was ich aber besonders spannend gefunden habe, ist aber, dass sie sich eben die NAIO als Grundlage hergenommen haben, obwohl es ja ein gescheitertes Projekt ihrer Meinung nach ist.
Ja, und der Daniel Fuchs hat in seinen einleitenden Worten auch gut erklärt, warum das so ist.
Wir sind uns alle einig, dass die NAIO, die historische NAIO, auch heute noch höchst relevant für eben diese Überlegungen zu einer gerechteren Weltwirtschaftsordnung sind, sonst hätten wir dieses Buch selbstverständlich nicht gemacht. Und da geht es uns schon auch konkret darum zu sagen, auf der einen Seite ist es nach wie vor höchst relevant, weil die Weltwirtschaft heute in einer gleichen oder ähnlichen Art und Weise gekennzeichnet ist von einer einseitigen Abhängigkeit des globalen Südens vom globalen Norden. Das heißt, diese einseitige Abhängigkeit hat sich keineswegs zu einem besseren transformiert, sondern besteht weiterhin und man könnte argumentieren, in einer noch sozusagen schlechteren Art und Weise aus der Perspektive der Bevölkerungen des globalen Südens. Und zweitens halten wir die Feststellung der historischen NAIO, das ist sozusagen jetzt natürlich auch sehr allgemein formuliert, aber dennoch halten wir die Feststellung der historischen NAIO nach wie vor für zentral, dass der Weltmarkt als ein vermachteter Raum zu verstehen ist, dass der Weltmarkt und die Weltwirtschaft in einer bestimmten politischen Ordnung bestehen. Und wenn wir dieses Argument ernst nehmen, dann bedeutet das auch, dass dieser vermachtete Raum, diese politische Ordnung durch politische Auseinandersetzungen, politische Kämpfe verbessert und verändert werden kann. Gleichzeitig sagen wir aber auch, dass eine aktualisierte NAIO im Quadrat oder NAIO hoch 2 einen ganz zentralen Aspekt beinhalten muss, der in der historischen NAIO nur sehr begrenzt vorkommt, und das ist der Aspekt der sozialökologischen Krise. Die Frage, wie können wir global mit der Klimakatastrophe umgehen, wie können wir die Klimakatastrophe bearbeiten, muss für eine ähnliche programmatische Vorstellung einer Neuordnung der Weltwirtschaft eine zentrale Rolle spielen. Und dabei ist auch verbunden, oder damit ist auch verbunden, dass es eine andere Form, ein anderes Konzept oder einen anderen Begriff von Entwicklung braucht. Ein Kritikpunkt an der historischen NAIO war, dass der Begriff von Entwicklung, man könnte auch sagen, ein Begriff der Entwicklung war, der so nach einem fordistischen Modell geframed wurde. Ja, also es geht sozusagen Wohlfahrt im Sinne von industriellem Aufbau einer nachholenden, industriebasierten Entwicklung. Und diese Form der nachholenden Entwicklung würden wir argumentieren, so wie sie historisch da einen zentralen Platz hatte, ist in der heutigen Lage so nicht mehr zu denken oder müsste radikal anders gedacht werden.
Okay, also so wie ich das verstehe, hat die historische NAIO also als Rohmaterial für das vorliegende Buch gedient. Ein Rohmaterial, das gute Ansätze beinhaltet, aber erweitert werden muss, oder?
Genau, und dabei ist das Buch in drei Teile gegliedert. Teil 1 bearbeitet den Klimawandel. Dieses Kapitel wurde ausführlich im Zuge der Podiumsdiskussion besprochen, so wie ich auch eben gesagt habe. Und über einen Teilaspekt des zweiten Teils, nämlich den unabgeschlossenen Prozess der Dekolonisierung und was damit gemeint sein könnte, haben wir danach mit Werner Ratzer, dem wissenschaftlichen Leiter der ÖFSE, gesprochen. Er arbeitet zu internationalen Wirtschaftsbeziehungen, Handelspolitik sowie zur Entwicklungsökonomie und Politik.
Also wenn man sagt, es gibt sowas wie postkoloniale Strukturen in der internationalen Wirtschaftsordnung, insbesondere im Verhältnis zwischen globalen Norden und globalen Süden, dann meint man zum Beispiel eben, dass weiterhin sehr viele Länder des globalen Südens Rohstoffexporteure sind, was sie immer schon waren oder zumindest seit der Kolonialzeit geworden sind. Das ist nach wie vor vor allem im subsaharischen Afrika der Fall, teilweise auch in Lateinamerika, wo eben nach wie vor der Export aus diesen Ländern in der Ausfuhr großer Mengen von oft nicht mehr als 3 bis 5 für den Weltmarkt interessanten Rohstoffen besteht, ohne dass sozusagen diese Länder die Möglichkeit entwickelt hätten oder man diesen Ländern sozusagen dabei geholfen hätte, diese Rohstoffe auch weiter zu verarbeiten, aus diesen Rohstoffen sozusagen veredelte Produkte zu machen, dadurch eben auch mehr Wertschöpfung im Land zu haben, höhere Preise erzielen zu können etc. Das heißt sozusagen, das ist so ein klassisches Element von postkolonialen Abhängigkeitsstrukturen, das nach wie vor in vielen Ländern gegeben ist. Das zweite ist sozusagen, dass eben dann auch der Handel und die Art und Weise, wie eben dann diese Rohstoffe vom globalen Süden in den globalen Norden verbracht werden, nach wie vor sehr stark von Unternehmern aus dem globalen Norden dominiert wird, dass die Preisfindung und die Preisbestimmung auf internationalen Rohstoffmärkten stattfindet, die auch im globalen Norden angesiedelt sind. Das heißt sozusagen, daraus ergeben sich Probleme, die eben auch in den 70er Jahren schon diskutiert worden sind, wo es eben um das Problem der Preisstabilität oder der mangelnden Preisstabilität gegangen ist und diese volatilen Preise für Rohstoffe führen natürlich dazu, dass die Planung der Produktion und des Verkaufs in den Produzentenländern sehr erschwert werden, dass sozusagen langfristig gesehen auch oft eine Tendenz vorhanden war, dass diese Preise eher abnehmen als zunehmen. Das heißt, man muss daher mehr exportieren, um denselben Exporterlös zu erzielen, was für viele Länder so ein Problem geworden ist und letztendlich auch eine der Ursachen für die Schuldenkrise der 70er und 80er Jahre gewesen ist. Das heißt sozusagen, ja, da gibt's eine ganze Reihe von nach wie vor bestehenden strukturellen Bedingungen, die eben aus Sicht der Länder des globalen Südens sie sozusagen benachteiligen und damit auch einen Werttransfer, einen Einkommentransfer vom globalen Süden in den globalen Norden mit verursachen, der dann letztendlich dazu führt, dass die Durchschnittseinkommen, das Wohlstandsniveau in den Ländern des globalen Südens nach wie vor sozusagen sehr viel niedriger ist als eben in den kapitalistischen Zentren. Und dieser Werttransfer, an dem hat sich für viele Länder des globalen Südens sozusagen nichts Wesentliches verändert in den letzten 50 Jahren. Es gibt Ausnahmen, es gibt natürlich ostasiatische Länder, die eben einen Prozess nachholender Industrialisierung durchgemacht haben, die daher heute auch eine andere Position in der internationalen Arbeitsteilung einnehmen. Stichwort China, Südkorea, Taiwan, andere sogenannte Tigerstaaten, Drachenstaaten. Aber für viele Länder, vor allem in Afrika, gilt eben dieses fast jahrhundertealte Muster, wir exportieren die Rohstoffe und ihr aus dem globalen Norden gebt uns dann eben die fertig verarbeiteten, hochwertigen Industriegüter. An diesem Muster hat sich für viele Länder nichts dramatisch verändert. Und insofern sozusagen ist der Ausdruck, dass es hier nach wie vor postkoloniale oder koloniale Strukturen, koloniale Muster gibt, grundsätzlich weiter angebracht.
Und an dieser Stelle kommen wir auch schon zum Teil 3 des Buches, nämlich dem ökonomischen Wiederaufstieg Chinas in den 1970er Jahren. Jenny Simon, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hamburg, unter anderem arbeitet sie zur machtsensiblen globalen politischen Ökonomie und der sich verändernden globalen Rolle Chinas. Sie erklärt, warum der eben gehörte Begriff Tigerstaaten aus ihrer Sicht problematisch ist.
Tigerstaaten ist eine Zuschreibung des globalen Nordens, die gewisserweise so ein exotisierendes Moment hat. Also man würde keinen vergleichbaren Begriff für kapitalistische Zentren finden. Und es ist so, wird da so ein bisschen diesem Tiger die Stärke, die auf dem Sprung sein und sowas verbunden, was so ein bisschen problematisch und keine Selbstbezeichnung dieser Länder ist. Und wir sehen das in der Wirtschaftsgeschichte ganz häufig, dass es so Zuschreibung aus dem globalen Norden gibt. Also die sogenannte Asienkrise wird in den asiatischen Ländern, die betroffen waren, nicht Asienkrise genannt, sondern IMF-Crisis. Und da sieht man sozusagen also Krise durch den IWF mit verursacht. Und da sieht man sozusagen die Unterschiedlichkeit der Zuschreibung. Und das, würde ich sagen, spiegelt sich auch in diesem Begriff der Tigerstaaten.
Ja, widmen wir uns jetzt dem Beitrag, den Jenny Simon für das Buch Eine gerechte Weltwirtschaftsordnung geschrieben hat. Darin geht es, etwas vereinfacht ausgedrückt, um den ökonomischen Wiederaufstieg Chinas und darum, ob dieser eine Chance oder ein Vorbild für andere Ökonomien des globalen Südens sein könnte.
Ich skizziere erstmal die Einbindung der chinesischen Ökonomie in die Weltwirtschaft und ich sag mal die ökonomische Strategie oder den Suchprozess, der dahinter lag. Wichtig oder bezeichnend für die chinesischen Entwicklungsweise war, dass nicht wie der Washington-Konsensus vorschlägt, so eine starke marktliberale Reformprogrammatik umgesetzt wurde. Also es wurde nicht die Finanzmärkte für die Finanzströme geöffnet. Es wurde eine sehr stark regulierte, koordinierte Industriepolitik, Handelspolitik verfolgt, die orientiert war an den Entwicklungszielen der chinesischen Regierung. Und wir sehen, dass China das, anders als viele Ökonomien des globalen Südens, geschafft hat, eine weniger stark abhängige Position in den Weltwirtschaftsbeziehungen zu erreichen. Natürlich ist auch China abhängig von der Globalisierung, von Handelsströmen und so weiter. Aber genau, wir haben sozusagen eine weniger starke Betroffenheit durch internationale Wirtschaftskrisen, eine stärker autonom orientierte Entwicklungsweise. Allerdings bin ich skeptisch, inwieweit der chinesische Entwicklungsweg wirklich ein, Modell sozusagen für andere Länder des globalen Südens darstellen kann. Erstens kann man gar nicht so stark von so einer geplanten Strategie sprechen. Also es war im chinesischen Fall sehr stark ein Suchprozess, bei dem Dinge schiefgegangen sind, Strategien verworfen wurden und so weiter. Also es wurde eher so Schritt für Schritt entwickelt. Und dann sehen wir auch im Falle Chinas, dass die Entwicklungsweise zu einer sehr starken Naturausbeutung und Zerstörung geführt hat, dass sich soziale Ungleichheit innerhalb der chinesischen Gesellschaft sehr stark vertieft hat, seitdem diese Reformstrategien verfolgt wurden. Wir nach wie vor Probleme von Armut und Unterernährung vor allen Dingen auf dem Land haben und natürlich nicht zuletzt sozusagen die Frage der politischen Gestaltung der Gesellschaft auf dem Tablett liegt. Genau, also insofern bin ich skeptisch, inwieweit das einfach ein Weg ist, den man nachmachen kann.
Der Entwicklungsweg Chinas kann also nicht unbedingt ein Vorbild sein für andere Staaten des globalen Südens. Wie könnten es denn andere Staaten deiner Meinung nach besser machen oder anders machen?
Das, was ich an der chinesischen Entwicklungsweise interessant finde, auch für andere Länder des globalen Südens, ist, dass wir sehen können, dass mit der Zurückweisung bestimmter Elemente des Washington-Konsensus und einer stark auf eigene wirtschaftspolitische Zielsetzung fokussierte Strategien Erfolge erzielt werden konnten. Also das, was ganz häufig international in der Kritik ist, der Umgang mit Patentrechten, mit Wissen über Technologie, das konnte sehr gezielt eingesetzt werden durch staatliche Regulierung für eine eigene Entwicklung. Dieses sehr hohe Niveau der Kontrolle des Kapitalverkehrs hat dazu geführt, dass ausländisches Kapital nicht so in die Ökonomie reinrauschen und in Krisensituationen wieder rausrauschen konnte und dabei, wie wir das beispielsweise bei der eben schon angesprochenen IMF-Crisis beobachten konnten, tiefe Finanzkrisen verursachen konnte. Und das hat dem chinesischen Staat ein stärker autonomes Maß an Wirtschaftspolitik ermöglicht. Das ist was ich für andere Länder des globalen Südens interessant finde. Und die Frage ist aber, ist das Ziel überhaupt sozusagen so ein starker Aufbau von Produktion, Export, wenn damit eine deutliche Verschärfung sozialer Ungleichheit einhergeht? Und die Frage ist nicht, ob andere Entwicklungswege, die stärker auf Reduzierung sozialer Ungleichheit, Reduzierung von Armut, Reduzierung von Hunger und medizinischen Problemen, Bedürfnisbefriedigung, Rückschrauben der Zerstörung von Natur gesucht werden sollten, die sich gar nicht so stark an den Vorbildern der kapitalistischen Zentren des globalen Nordens orientieren. Ich glaube aber, dass wir super vorsichtig sein sollten, damit aus einer Perspektive des globalen Nordens wirtschaftspolitische Vorschläge für Länder des globalen Südens zu machen, und denke, dass es eher interessant ist, mit den Betroffenen vor Ort, mit sozialen Bewegungen vor Ort ins Gespräch darüber zu kommen, wie die sich das vorstellen, und darin Austausch und Unterstützung zu suchen.
Warum passiert das nicht, glaubst du?
Naja, die Frage ist, wer reguliert sozusagen, was die Trats oder was die ökonomischen Pfade sind, wer sitzt mit welchen wirtschaftspolitischen Vorstellungen auch in internationalen Organisationen und ist für diese Entwürfe zuständig. Und das sind halt nicht die betroffenen Leute aus dem globalen Süden. Wir sehen, dass wir steigende Quoten der Beschäftigung von Personal haben in diesen internationalen Organisationen aus den betroffenen Ländern des globalen Südens. Und das sind dann häufig an Ivy Leagues Universitäten ausgebildete Eliten und halt nicht die Leute, bei denen es darum geht, Hunger zu bekämpfen oder so. Also ich würde sagen, dass die politischen Orte, an denen das entschieden wird, stark vermachtet und nicht an den Interessen der Betroffenen ausgerichtet sind.
So, jetzt haben wir wieder eine ganze Menge spannende und kluge Inhalte gehört. Aber was braucht es nun für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung und welche Handlungsoptionen gibt es? Unsere beiden Expertinnen haben auch dazu Ideen.
Also ich sage ganz offen, ich weiß nicht, was eine gerechte Weltwirtschaftsordnung ist, weil der Gerechtigkeitsbegriff ein notorisch unbestimmter Begriff ist. Ich kann eher sagen, wo ich Ungerechtigkeiten sehe und wo man ansetzen könnte, sozusagen um die bestehenden Ungerechtigkeiten oder, wenn man so will, sozusagen die kolonialen Abhängigkeitsstrukturen ein Stück weit zurückzudrängen und damit, wenn Sie so wollen, das Ganze gerechter zu machen. Und das besteht eben darin, dass ich der Meinung bin, ja, die überschießende und zu disziplinierende Regelsetzung im Kontext der WTO muss ein Stück weit zurückgefahren werden. Man muss sozusagen in anderen Themen, wie ich schon gesagt habe, eigentlich mehr internationale Zusammenarbeit zustande bringen und auch Regelwerke. Also zum Thema Steuervermeidung, Profit Shifting, Double Taxation Treaties, also diese Vermeidung von doppelter Besteuerung. Das sind alles Themen, die bislang nicht wirklich angegriffen worden sind, wo eben sehr mächtige wirtschaftliche Interessen davon profitieren, wo es aber strengere Regeln bräuchte, weil die genau eben dann auch für die Länder des globalen Südens entwicklungsfördernd wären. Und dann gibt es natürlich so quasi andere Bereiche, wo es auch mehr internationale Zusammenarbeit braucht und wo es mehr Ressourcentransfer vom Norden in den Süden braucht, wie zum Beispiel in der internationalen Klimapolitik. Ja. Es ist ganz klar, dass die Länder des globalen Südens sehr stark, überproportional stark von den Folgen des Klimawandels betroffen sein werden, ohne dass sie dazu in nennenswertem Umfang selbst beigetragen hätten. Also insofern braucht es da mehr internationale Zusammenarbeit, es braucht mehr internationale Mittel, die natürlich von den Ländern des globalen Nordens sozusagen finanziert werden müssten, um die Vermeidung bzw. Anpassung an den Klimawandel im globalen Süden zu finanzieren. Das ist eine Riesenherausforderung und es gibt kaum die Bereitschaft des globalen Nordens, hier sozusagen den globalen Süden zu unterstützen, was sozusagen speziell unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten und der normativen moralischen Gesichtspunkten eine große Ungerechtigkeit darstellt. Ja. Also das heißt sozusagen, es gibt eine ganze Reihe von Ansatzpunkten, wo man, glaube ich, konkret benennen kann, was es bräuchte, um diese bestehende Weltwirtschaftsordnung ein Stück weit gerechter zu machen. Ja? Wo dann dieser Idealzustand einer quasi vollkommen gerechten Weltwirtschaftsordnung ist, das, glaube ich, lässt sich sehr schwer sagen. Aber in diesen Bereichen, wie auch noch in anderen Bereichen, gibt es sicher sozusagen eine ganze Reihe von konkreten Maßnahmen, die dazu beitragen würden, dass diese kolonialen Strukturen noch ein Stück weit besser überwunden werden könnten und ganz generell eben auch eine Form der internationalen Zusammenarbeit implementiert werden könnte, die, wenn man so will, sozusagen die Chancen und Risiken der Beteiligung an internationaler Wirtschaftstätigkeit etwas fairer verteilt.
Es braucht die Möglichkeit, oder es braucht erstmal das Wissen darum, dass die marktliberale Globalisierung nicht der einzige Weg ist und Alternativen denkbar sind. Das öffnet das Feld für Diskussionen darum, welche Strategien die richtigen sind, was verschiedene Interessengruppen als Zielsetzung haben. Also überhaupt erstmal sozusagen die Diskussion zu eröffnen sozusagen und Alternativen denkbar und sprechbar zu machen. Das ist, denke ich, die erste ganz wichtiges Moment. Zweitens braucht es eine Stärkung und Kooperation von betroffenen Bevölkerungsgruppen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, sozialen Bewegungen, die ökonomischen Bedingungen innerhalb ihrer Gesellschaften und in einem zweiten Schritt auch auf internationalem Terrain zu beeinflussen, zu gestalten, entlang ihrer Interessen auszurichten. Und drittens, und da kommt China wieder ins Spiel, müssen Strategien gefunden sein, die postkolonialen Abhängigkeitsbeziehungen, die wir nach wie vor in den Weltwirtschaftsbeziehungen sehen können, zu reduzieren. Und das sind genau nicht die Strategien von Marktöffnung, Ausrichtung an Wettbewerbsfähigkeit und so weiter und so fort, sondern zu versuchen sozusagen ökonomische Strategien zu finden, die innerhalb der Länder des globalen Südens Bedürfnisbefriedigung, Rückschrauben von Naturzerstörung, Bekämpfung von Armut und Hunger und so weiter ermöglichen und einen, ich sag mal, Zurückdrängen der Dominanz von Interessen von Ländern des globalen Südens und von Ländern des globalen Nordens und hier den großen Unternehmen sozusagen, die sehr stark das wirtschaftspolitische Geschehen auch global beeinflussen. Genau, und ich finde es wichtig, dass wir nicht nur so in Ländern des globalen Südens und globalen Nordens denken, sondern auch hierzulande gibt es ja Armut, gibt es soziale Gruppen, die viel weniger Beteiligungsmöglichkeiten haben, wenn es darum geht, ökonomische Spielregeln zu gestalten und da einen Austausch, eine Kooperation zu organisieren. Das wäre, finde ich, ein spannender Schritt.
Sture Einordnungen wie jene in Länder des globalen Südens und des globalen Nordens sollen aufgebrochen, Kooperationen und Zusammenarbeiten aufgebaut und Abhängigkeitsstrukturen zurückgedrängt werden, um global gültige ökonomische Spielregeln aufzustellen und so vielleicht eine gerechte Weltwirtschaftsordnung herzustellen. Das Buch hat meines Erachtens definitiv das Potenzial, eine Diskussion anzustoßen, damit sich aber tatsächlich auch etwas ändert und die angesprochenen Ungerechtigkeiten auch angegangen werden. Dafür braucht es langfristig gedacht jedenfalls auch den politischen Willen. Schauen wir mal, wohin die Reise führt.
Der 396-seitige Sammelband Eine gerechte Weltwirtschaftsordnung, die New International Economic Order und die Zukunft der Nord-Süd-Beziehungen von den Herausgebern Alex Veit und Daniel Fuchs ist im November 2023 im Transkript Verlag erschienen und steht unter Creative Commons Lizenz im PDF-Format als Download kostenlos zur Verfügung. Der Link befindet sich im heutigen Frosin-Eintrag. Das war das Infomagazin Frosin auf Radio Froh 105,0 mit einem Weltempfänger und CC-Musik von Ninel. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf www.fro.at oder cba.media. Den nächsten Weltempfänger gibt es nach der Sommerpause im September. Bis dahin verabschiedet sich Nora Niemetz und wünscht einen angenehmen Abend und einen wunderbaren Sommer.